Ihr Lieben, einige von euch wissen das, dass ich nebenberuflich, neben meiner Anstellung hier bei Greifbar, selbstständig bin und da immer wieder auf Dienstreisen bin. Und als ich das letzte Mal von einer längeren Dienstreise über mehrere Tage nach Hause kam, da fand ich diese Puppe hier zu Hause bei uns am Küchentisch sitzen. Und ich kannte die noch nicht und habe dann zu Antonia gesagt, hey Antonia, hast du für unsere Kinder eine neue Puppe gekauft? Und Antonia hat dann so ein bisschen rumgedruckst und gemeint, nicht so direkt. Und ich dachte, hä? Ja, also was ist denn das für eine Puppe? Und dann meinte sie, also, es wird dir nicht gefallen, aber du warst so lange weg. Und dann habe ich diese Puppe gekauft und dieses Cap von dir, dieser Puppe aufgesetzt und habe den Kindern erzählt, Kinder, das hier ist Papa. Und der sitzt jetzt immer bei uns beim Essenstisch und Kinder, ihr könnt mit dem reden. Und ihr könnt den auch in den Arm nehmen und mit ihm kuscheln. Und ihr dürft ihn auch abwechselnd mit ins Bett nehmen zum Kuscheln nachts. Oder abwechselnd mit in die Schule oder in den Kindergarten nehmen. Das ist jetzt Papa. Ihr Lieben, das stimmt nicht. Natürlich stimmt es, dass ich nebenberuflich selbstständig bin und manchmal unterwegs bin. Aber zum Glück hat Antonia nicht diese Puppe gekauft. Oh, der die Hose gerade runterrutscht. Und hat das nicht gemacht. Aber was denkt ihr, wenn es so wäre, wie würde ich mich fühlen? Ersetzt durch eine Puppe. Vor knapp 3500 Jahren ist Gott etwas ziemlich Ähnliches passiert. Und in diese Geschichte möchte ich mit euch ein bisschen eintauchen. Bisschen zur Situation, zum Kontext. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Auf wundersame, krasse Weise. Und er hat dieses Volk Israel in die Wüste geführt und führte das Volk Israel zu einem Berg namens Sinai. Wenn ihr letzte Woche im Gottesdienst wart, da habt ihr diesen Kampf gesehen. Wir hatten tolle Schauspieler. Josua unten im Tal bei Rephidim gegen die Amalekiter mit den Soldaten. Auf so einer Bergerhöhung war Mose mit seinem Stab und hat gebetet und Aaron und Hur haben ihn gestützt. Und durch diesen Gebetssupport hat unten Josua gewonnen. Ja, das haben wir letzte Woche gesehen im Gottesdienst. Das war ein Spektakel. Und nach dieser Szene, nach diesem Sieg bei Rephidim, zog das Volk Israel weiter und dann als nächstes kam es zum Sinai. Die Geschichte, die wir uns jetzt angucken. Das ist also ein Berg und insgesamt ist das Volk Israel 11 Monate lang dort an diesem Berg Sinai. Und Mose steigt auf diesen Berg, ich habe es hier aufgemalt, 7-mal. 7-mal in den ersten Wochen. Sogar manchmal 2-mal pro Tag steigt er auf diesen Berg rauf, um dort Gott zu begegnen. Er ist 2-mal für 40 Tage und 40 Nächte auf diesem Berg obendrauf. Und die ersten 5 Bergbesteigungen passieren in den ersten 4 Tagen. Das hier ist quasi so das Cardio-Intervalltraining von ihm, der übrigens 80 Jahre alt war. So möchte ich auch sein mit 80. Mose steigt auf diesen Berg ziemlich häufig und immer wieder spricht er dort mit Gott und Gott spricht mit ihm. Und dort, in dieser Zeit an diesem Berg Sinai, dort schließt Gott einen Bund mit seinem Volk, mit dem Volk Israel. Und zuerst, das steht hier unten, gibt es dieses Bundesangebot. Gott sagt zu Mose, hey, ich habe euch aus Ägypten geführt, ihr habt das erlebt, ich habe euch gerettet und ich möchte mit euch einen Bund eingehen. Ich möchte, wenn ihr Ja sagt, wenn ihr mir gehorsam seid, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, dann möchte ich euch zu meinem Volk machen, mein besonderes Eigentum. So, das sagt Gott zu Mose und dann geht Mose runter zum Volk und erzählt ihm das. Und wisst ihr, was das Volk sagt? Das Volk sagt, alles, was der Herr, was Jahwe ist sein Name, alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun. Das ist die Reaktion vom Volk. Ja, alles wollen wir tun. Und dann geht Mose den Berg wieder hoch und erzählt das Gott. Und Gott sagt, hey, super, wir machen diesen Bund. Dafür müsst ihr euch aber vorbereiten. Am 3. Tag werde ich ganz mächtig kommen mit Donner und Wolke und Blitz und Feuer. Und es wird ganz, ganz mächtig werden. Und ihr müsst euch vorbereiten. Heiligt euch, wascht eure Kleider, bereitet euch vor. Am 3. Tag wird es kommen. Und Mose geht und erzählt das dem Volk. Und dann bereiten sie sich vor. Und dann kommt dieser 3. Tag. Und es kommt ein unglaublich lautes Geräusch, Gewitterphänomen, aber es ist klar, das ist kein normales Gewitter, sondern Gott hat angekündigt, dass er da drin sein wird. Und Gott hat gesagt, du musst dem Volk sagen, ihr dürft den Berg nicht besteigen. Ihr dürft rankommen, aber nicht rauf. Und Mose geht dann, geht hoch zu Gott und Gott sagt, geh nochmal runter und sag dem Volk nochmal Bescheid, dass sie bloß nicht näher kommen. Und er sagt, ja, das weiß das Volk aber doch. Und Gott sagt, trotzdem, geh nochmal runter. Und er geht runter und während er unten ist und dem Volk nochmal sagt, komm nicht hoch, hören sie Gottes Stimme. Und Gott sagt, in diesem Donnern, in dieser Erscheinung, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir auch kein Bildnis machen. Und vielleicht kennt ihr diesen Text, das ist der Anfang der 10 Gebote. Es sind die 10 Gebote, die Gott sagt. Und das Erste, was er dabei sagt, das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und du sollst dir kein Bildnis machen. Das merken wir uns, das wird gleich noch wichtig. Also, das hört das ganze Volk Israel. Dann geht Mose den Berg wieder hoch, das ist ein sportlicher Kerl, und Gott spricht nochmal zu ihm. Das geht dann ein paar Kapitel lang, dass Gott mit ihm redet. Aber wisst ihr, was das Erste ist, was Gott ihm da oben sagt? Er sagt ihm, ihr sollt euch keine Götter aus Silber oder aus Gold neben mir machen und haben. Hat er gerade schon gesagt. Und Gott wiederholt es nochmal. Danach kommen noch viele andere Anweisungen. Aber das Erste ist, keine anderen Götter. Macht euch keine Götter aus Silber oder aus Gold. Und Mose ist da oben in diesem Fall nicht alleine, sondern er hat Aaron mitgenommen. Auch das wird noch wichtig, merken wir uns. Aaron hat auch das live gehört. Dann gehen die beiden runter. Mose erzählt dem Volk alles, was er da oben von Gott gehört hat. Und das Volk sagt, alle Worte, die Yahweh geredet hat, wollen wir tun. Machen wir alles. Mose setzt sich hin und schreibt alle Worte auf, also die 10 Gebote, die sie gehört haben und alle weiteren Anweisungen, schreibt Mose auf. Und am nächsten Tag kommt es zum Bundesschluss. Dafür werden Tiere geopfert, es braucht ein bisschen Blut, ich erspare euch die Einzelheiten, könnt ihr nachlesen bei Interesse. Und im Zuge dieses Bundesschlusses liest Mose nochmal alles vor, was er von Gott gehört hat. Also auch dieses doppelte Verbot, andere Götter zu haben, sich Gottesbilder zu machen und neben Gott zu stellen, aus Silber oder Gold oder sonst was. Er liest alles vor und wisst ihr, was das Volk sagt? Es sagt, alles, was der Herr, alles, was Yahweh geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. So nochmal irgendwie so ein doppeltes. Ja, und gehorchen wollen wir. Dann geht Mose zusammen mit einer, ich nenne es mal Plattreisegruppe, wieder ein Stück den Berg hoch. Er nimmt Aaron mit, die 2 ältesten Söhne von Aaron und 70 der Ältesten. Und dann haben die dort zusammen eine Gottesbegegnung. Sie sehen Gott und dann setzen sie sich dorthin und essen und trinken in der Gegenwart Gottes. Am liebsten würde ich darüber predigen, weil ich mag Gottes Gegenwart und ich mag essen und trinken. Aber das ist gerade heute jetzt nicht der Fokus. So, das machen sie und dann geht Mose mit seinem Diener Josua noch weiter hoch. Und er sagt zu Aaron und zu den 70 Ältesten, wir gehen jetzt weiter, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt, irgendwelchen Rechtsfällen, die geklärt werden müssen, dann habt ihr ja Aaron und Hur. Das sind die 2, die Mose davor die Arme gestützt haben letzte Woche in unserer Predigt. Die habt ihr ja, die können alles klären. Ihr kriegt das hin, wir gehen weiter hoch. Sie gehen ein Stück weiter hoch, Gottes Herrlichkeitswolke erfüllt die Bergspitze. Das sieht aus wie verzehrendes Feuer. 7 Tage lang schauen sie sich das an und dann am 7. Tag geht Mose in diese Wolke hinein, in Gottes Herrlichkeit hinein, auf die Bergspitze und ist dort für 40 Tage und 40 Nächte. Okay, das ist die Szene bisher. Und da passiert Folgendes unten am Fuß des Berges. Wir stellen uns vor, wir sind Teil von diesem Volk Israel. Wir haben schon einiges mit Gott erlebt. Wir haben 3-mal Ja gesagt. Mose ging weg mit einer Reisegruppe. Die Reisegruppe kam wieder, Mose und Josua aber nicht. Und es ziehen Tage und Tage und Tage ins Land. Und wir sind wahrscheinlich jetzt so bei Tag 46, seitdem wir das letzte Mal Mose gesehen haben. Ich lese vor aus 2. Mose 32, die Verse 1 bis 6. Dem Volk aber wurde das Warten auf die Rückkehr Moses zu viel. Da sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, los, mach uns Götter, die uns anführen. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, wissen wir nicht. Aaron erwiderte, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab und bringt sie mir. Da zerrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der nahm das Gold entgegen und schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Als Aaron das sah, baute er einen Altar davor und rief, morgen ist ein Fest für Yahweh. Am folgenden Tag standen sie früh auf und opferten Brand- und Freudenopfer. Dann setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken. Anschließend standen sie auf, um sich zu vergnügen. Okay, da sind also die Israeliten so am Tag 46 seit dem Verschwinden von Mose. Und die wissen nicht, wann er wiederkommt. Und ich verstehe, dass sie ungeduldig sind. Wir haben heute den 12. Am 12. Juli. Vor 46 Tagen war, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, der 25. Mai. Wisst ihr noch, was ihr am 25. Mai gemacht habt? Das war Pfingstmontag. Ja, Pfingstmontag diesen Jahres. Stellen wir uns vor, Pfingstmontag hätten wir uns hier getroffen und einen Gottesdienst gefeiert. Und am Ende, nach dem Essen, nach dem Gottesdienst, hätte ich gesagt, hey, ich gehe nochmal los, eine Runde beten, ein bisschen in der Natur raus mit Gott Zeit verbringen. Wartet heute nicht auf mich. Und dann gehe ich los. Damals, Pfingstmontag. Und ich komme nicht wieder. Und irgendwann kommt jemand von euch auf die Idee zu fragen, ja, wo ist denn Andi? Und dann fragt jemand anders, hey, wir zahlen ihm doch Geld. Was macht er denn mit seiner Arbeitszeit? Sollten wir nicht mal die Bezahlung einstellen? Ich sage euch diesen Vergleich, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie lange das war. Und die wussten ja nicht, wie lange Mose weg sein wird. Also es ist völlig verständlich, dass die Israeliten irgendwie unruhig werden. Und dass sie sagen, ja, hey, keine Ahnung, was mit diesem Mose ist. Was sollen wir denn jetzt tun? Und es ist auch richtig gut, dass sie sich an Aaron wenden. Denn er und Hur waren die Ansprechpartner. Das waren so die stellvertretenden Leiter für die Zeit. Aber es ist katastrophal, was sie sagen. Denn sie sagen, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Boah, Jungs, Mädels, ihr wart doch dabei, wie ihr gesagt habt, alles, alles, alles. Ihr wart doch dabei, wie ihr Gottes Stimme gehört habt, wie er als erstes gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bildnis machen. Ihr habt gehört, wie Mose erzählt hat, oben auf dem Berg dann, das Erste, was Gott gesagt hat, war nochmal, macht euch keine Götter, habt keine anderen Götter neben mir, nicht aus Silber, nicht aus Gold. Und was habt ihr gesagt? Ihr habt gesagt, ja, ja, alles, 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 alles wollen wir halten. Und jetzt sagt ihr, auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Mit anderen Worten, wir wollen so sein wie die anderen Völker. Wir wollen sichtbare Götter haben. Denn das war damals Standard. Das war State of the Art. Man hat an irgendeinen Gott geglaubt und man hatte irgendwelche Bildnisse, irgendwelche Skulpturen, die man ansehen konnte, die man anbeten konnte, vor denen man feiern konnte, opfern konnte, tanzen konnte. Das ist eine Puppe. Hier, das ist jetzt Papa, mit dem könnt ihr kuscheln. Sowas wollten sie. Und Aaron, der dabei war, der mit auf dem Berg war, der zweimal mit auf dem Berg war, der dreimal mitgesagt hat, alles, alles, alles wollen wir halten. Aaron sagt, ja okay, dann gib mal euer Gold her. Und Aaron macht aus diesem Gold die Skulptur von, wir haben jetzt gehört, einem goldenen Kalb. Es ist ein goldener Jungstier. Ihr müsst euch richtig einen Stier vorstellen. Ein goldener Jungstier. Warum ein Stier? Weil das die anderen Völker auch hatten. Die kamen aus Ägypten und in Ägypten gab es den Apis-Stier. Das war eine Gottheit da. Die waren auf dem Weg nach Kanaan. In Kanaan gab es den Baalskult. Und die hatten einen Stier als Verbildlichung. Und der Stier, der steht für Stärke, für Fruchtbarkeit, für Schutz. Das wollen wir haben. Und jetzt macht Aaron diesen Stier und alle rufen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und dann sagt Aaron was Spannendes. Morgen ist das Fest Jahwes, sagt er. Warum ist das spannend? Aaron sagt, dieser Stier hier, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das ist Yahweh, das ist kein anderer. Er sagt, diese Puppe hier, das ist Papa. Lasst uns ein Fest feiern für ihn. Und dann feiern sie. Ihr könnt die Geschichte selbst weiterlesen. Es geht nicht so sonderlich gut aus. Ich fasse es grob zusammen. Dieses Fest wird an diesem 40. Tag gefeiert, wo Mose oben auf dem Berg ist bei Gott. Und Gott kriegt das natürlich mit, der sieht das und spricht mit Mose darüber. Und er ist richtig zornig. Und Mose versucht, Gott zu besänftigen und davon abzubringen, dass er das ganze Volk vernichtet. Das gelingt ihm auch. Mose kommt runter zusammen mit Josua und hat Steintafeln in der Hand. Das sind die Tafeln des Bundes. Darauf sind diese 10 Gebote reingeschrieben. Gott selbst hat das reingeschrieben, steht dort. Und er kommt runter und er sieht dieses Freudenfest. Und er wird so zornig, dass er diese Steintafeln zerbricht. Und er geht hin zu diesem Jungstier, zu dieser goldenen Skulptur und verbrennt das. Und die Reste davon löst er in Wasser auf und lässt es alle Leute trinken. Und dann sorgt er dafür, dass 3000 Leute getötet werden. Und Gott selbst schickt auch noch eine Plage hinterher. Ihr könnt es im Detail nachlesen. Unterm Strich, was ist das Fazit? Das Fazit ist, das, was hier passiert ist, das Volk, was zu Aaron geht, Aaron, der sagt, ja, machen wir, der diese Skulptur schafft, das, was da passiert ist, ist sehr, sehr schlimm. Das findet Gott gar nicht lustig. Und mit diesem, alle Vergleiche hängen, aber mit diesem Vergleich mit dieser Puppe kann ich das so ein bisschen nachfühlen. Weil da wird eine Skulptur geschaffen und es gesagt, das ist Gott. Dabei ist es nicht Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott hat Israel befreit. Und jetzt schaffen die so ein Gebilde aus Gold, so wie die anderen Völker, und sagen, das ist Gott, der uns gerettet hat. Oh nein. Das ist echt ein Problem für Gott. Das ist sehr, sehr schlimm. Kleiner Zeitsprung. Wir drehen die Geschichte des Alten Testaments ein bisschen weiter. So 300 bis vielleicht 500 Jahre. So ganz genau ist die Datierung immer nicht eindeutig. Mittlerweile ist viel passiert. Israel hat einen König, zuerst Saul, dann David, dann dessen Sohn Salomo. Und schon unter dessen Sohn Rehabiam wird das Gebiet geteilt. Und es gibt ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Im Südreich, da ist Jerusalem, da herrscht Salomos und Davids Nachfahre. Aber im Nordreich, da herrscht jemand anders. Da ist ein anderer König, der heißt Jerobeam. Und man könnte viel über Jerobeam lesen. Ich möchte euch eine Sache vorlesen, eine Sache, die er tut. Und die steht in 1. Könige 12. Ich lese die Verse 28 bis 29. Jerobeam hat nämlich eine fatale Idee. Er sagt, hey, ist es ein Problem, dass die Leute aus meinem Reich ins Südreich Juda gehen, nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten. Wir brauchen irgendwie eigene Anbetungsstätten für diese Anbetung von Yahweh. Lass Folgendes machen. 1. Könige 12, was habe ich gesagt, 28 und 29. So beschloss er, also Jerobeam, 2 Stierkälber aus Gold anfertigen zu lassen. Zum Volk sagte er, ihr müsst nicht länger nach Jerusalem gehen. Hier sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Das eine Stierkalb ließ er in Bethel aufstellen, das andere in Dan. Hey, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Goldener Jungstier. Er macht dasselbe, was Aaron damals gemacht hat, nur in zweifacher Ausfertigung, weil dann kann man es an 2 Orte aufstellen. Er macht genau dasselbe. Und was ist die Reaktion von Gott darauf? Wieder, ich fasse nur zusammen, du kannst nachlesen. Weil Jerobeam das macht, beschließt Gott, dass er seine Familie auslöschen wird. Dass diese Königslinie ein Ende hat. Dass er diese ganze Königsdynastie, die aus Jerobeam hätte werden können, dass er die beendet. Das kannst du in 1. Könige 14 nachlesen. Das hier wird Jerobeams Sünde genannt. Und wenn du im 1. und 2. Königebuch liest, taucht das immer wieder auf. Alle weiteren Könige im Nordreich werden danach beurteilt, ob sie Jerobeams Sünde fortgeführt haben oder nicht. Ob sie das gemacht haben oder nicht. Das ist quasi erst die Negativfolie für alle weiteren Könige, das Negativvorbild. Und Gott beschließt sogar, weil das nicht nur Jerobeams Sünde war, sondern weil das Nordreich Israel mitgemacht hat, er beschließt, dass dieses Volk dahin zu geben. Es kommen die Assyrer, überfallen das Nordreich, verschleppen die Israeliten, die dort wohnen, also nehmen die mit, bringen die ins Exil und dort werden sie verstreut. Und das ist kein Exil, wo die wieder zurückkehren. Bis heute nicht. Sondern sie verlieren sich irgendwie in den Irrungen und Wirrungen der Geschichte und bis heute gibt es nur wilde Spekulationen, was aus denen geworden ist. Das ist die Reaktion Gottes auf Jerobeams Sünde, die einfach Aarons Sünde 2.0 war. Nochmal, was ist das Fazit? Das Fazit ist, das ist sehr, sehr schlimm. Gott will nicht, dass wir eine Puppe nehmen und sagen, das ist Papa, mit dem kannst du kuscheln. Okay, genug von der AT-Linie. Lass uns mal zu uns kommen. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Also erstens, Antonia wird spätestens nach dieser Predigt nie auf die Idee kommen, eine Puppe zu nehmen und zu sagen, das ist Papa. Wir haben vorher drüber gesprochen, sie ist voll stark. Danke, dass du das erträgst, dass ich diesen Vergleich bringe. Das ist keine Gefahr. Und ich vermute mal, dass auch von uns spätestens nach dieser Predigt keiner auf die Idee kommt zu sagen, hey, wer hat goldene Ohrringe dabei? Ich habe Lust daraus, was zu machen. Und dann sagen wir, das ist Gott. Es ist nicht unsere Gefahr, dass wir goldene Jungstiere bilden und dann sagen, das ist Gott. Lass uns davor niederknien und es anbeten, Opfer bringen, Freudentänze aufführen. Das ist nicht unsere Gefahr. Aber ich glaube, auch wir haben ein Problem mit falschen Gottesbildern. Auch wir stehen in der Gefahr, zu etwas Gott zu sagen, was nicht Gott ist. Und an der Stelle ist es wichtig, weder Aaron noch Jerobeam wollten etwas schaffen, was ein anderer Gott ist. Die haben nicht gesagt, hier ist jetzt ein Stier und dem geben wir einen neuen Namen. Die haben gesagt, nein, das ist der Gott, der uns gerettet hat. Lass uns ein Fest für Yahweh feiern, das ist er. Also sie haben ein falsches Gottesbild kreiert für den richtigen, für den wahren Gott. Und ich glaube, in der Gefahr stehen auch wir in einem übertragenen Sinne. Auch wir neigen zu falschen Gottesbildern. Und ihr seht das hier schon, ich habe 7 falsche Gottesbilder mal aufgeschrieben und verbildlicht, von denen ich glaube, dass sie in unserer Gesellschaft verbreitet sind. Und wahrscheinlich wirst du auf einige davon schon mal gestoßen sein. Und vielleicht merkst du, wenn ich gleich darüber rede, dass du selbst zu dem einen oder anderen dieser Gottesbilder neigst. Und meine These ist, das sind falsche Gottesbilder. Und meine These ist außerdem, jedes dieser falschen Gottesbilder hat in gewisser Hinsicht recht. Aber nur in gewisser Hinsicht. Sie treffen einen Aspekt von dem wahren Gott, aber vieles daran ist auch falsch. Das sind Halbwahrheiten und die sind bekanntlich häufig die gefährlichsten Lügen. Also, 7 falsche Gottesbilder, ich mach's schnell. Das erste ist der liebe, aber harmlose Gott. So, alter Mann, ne, mit hier Gehstock im Himmel, in der Brille ist nicht mehr ganz seine Sehstärke, der sieht gar nicht so genau, wenn wir was falsch machen, aber man sieht's, der hat ein echt freundliches Gesicht. So. Der liebe Gott, die Rede vom lieben Gott. Ich glaube, bei uns in Deutschland, geprägt durch Jahrhunderte christlicher Kirche und christlicher Kultur, ist das schon noch verbreitet, irgendwie so ein Glaube an Gott halt, an den lieben Gott. Der liebe, aber harmlose Gott. Was ist daran wahr? Ja, Gott ist liebevoll. Aber so ungefähr alles andere daran stimmt nicht mehr. Gott ist nicht harmlos, Gott hat keine Sehschwäche. Da ist eine Freundlichkeit in diesem Bild, die tatsächlich eine Eigenschaft Gottes ist. Aber es fehlt so viel. Es ist so verzerrt. Dann gibt es ein falsches Gottesbild, das ist quasi ja, das Gegenteil davon. Das findet man dann in sehr, sehr konservativ christlichen Kreisen, die zu Gesetzlichkeit neigen. Der strenge, gnadenlose Richtergott. Der erhobene Zeigefinger. Übrigens ganz, ganz toll, wenn man seine Kinder erziehen will, so mit schwarzer Pädagogik. So. Der liebe Gott sieht alles. Da kann man sogar vom lieben Gott reden und den strengen Richtergott meinen. Der strenge Richtergott sieht alles, aber der ist gnadenlos. Was ist das Richtige daran? Die Bibel ist klar, Gott ist der Richter. Er wird Gericht sprechen über diese Welt und über uns alle. Und da ist auch eine Heiligkeit, Gerechtigkeit, Konsequenz, nennen wir es Strenge. Aber er ist nicht gnadenlos. Und durch dieses Gericht kommen wir niemals durch, weil wir uns an die Regeln dieses strengen Richtergottes halten, sondern aus Gnade. Und wenn wir versuchen, aus eigener Kraft, aus unseren Leistungen, aus unseren Werken heraus vor Gott zu stehen, haben wir keine Chance. Das ist das Grundverkehrte an diesem falschen Gottesbild. Drittens, wir werden ein bisschen, kommen vielleicht uns ein bisschen näher, weiß ich nicht, prüf dich selbst. Jesus, der Retter, aber nicht Herr. Das funktioniert so, Jesus ist mein Retter. Ich habe das Gebet gesprochen. Kennt ihr das Gebet? Lebensübergabegebet. Jesus, ich lade dich in mein Herz ein. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich habe das Gebet gesprochen. Ich glaube, dass Jesus der Retter ist. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie vor irgendeinem strengen Richtergott bestehen kann. Nee, Jesus hat mich gerettet. Jesus allein. Er ist mein Erlöser. Und das war's. Aber er ist nicht Herr. Ich folge ihm nicht nach. In diesem falschen Gottesbild ist der Glaube an Jesus sowas wie so ein Ticket, das ich in die Hosentasche stecke für das Ende der Welt oder Ende meines Lebens. Das ist so das Ticket in den Himmel, das kann ich dann rausziehen. Aber vorher brauche ich das Ticket nicht, zum Glück, weil dann wird das Leben viel weniger Spaß machen, wenn ich vorher noch irgendwas anders machen müsste. Erst dann brauche ich dieses Ticket. Jesus erlöst uns, Jesus rettet uns, das ist wahr. Und er rettet uns aus Gnade und nicht aus Leistung. Aber er rettet uns in eine Beziehung hinein und er will, dass wir ihm nachfolgen. Und das soll etwas in unserem Leben verändern. Damit verdienen wir uns den Himmel nicht, auch nicht nachträglich. Aber wenn Jesus unser Retter ist, aber nicht unser Herr, dann ist was aus den Fugen geraten. Nummer 4. Der Wunscherfüller Gott, mein Wille geschehe. Gott ist dafür da, meine Wünsche und meine Bedürfnisse zu erfüllen und zu stillen, dass es mir gut geht. Ich habe Gott voll lieb, weil der gibt mir alles, was ich brauche. Mein Wille geschehe. Jetzt ist es so, dass Gott uns als guter Vater im Himmel gute Gaben gibt. Und er gibt uns, was wir brauchen, aber nicht unbedingt immer, was wir wollen. Was manchmal auch besser für uns ist. Das Problem an diesem falschen Gottesbild ist, dass ich meine Bedürfnisse und meine Wünsche über Gottes Willen stelle. Mein Wille geschehe, statt dein Wille geschehe. Und dass ich etwas, was zu Gott gehört, dass er mir gute Gaben gibt, dass ich das verallgemeiner oder absolut setze. Der Wunscherfüller Gott. Das nächste ist so eine, ja, weiß nicht, ob es eine Abwandlung ist, aber es ist in manchen christlichen Kreisen auch verbreitet. Jetzt kommt der starke Gott. Der Gott von Wunder und Wohlstand, aber ohne Souveränität und Ehrfurcht. Das funktioniert so. Wenn ich an dieses Gottesbild glaube, dann werde ich betonen, dass Gott Wunder tut, damals in der Bibel und heute auch, und dass Gott heilt und dass er immer heilen will. Und du hast irgendein Problem? Kein Problem, wir beten dafür. Die Krankheit geht nicht weg, der Schmerz geht nicht weg. Okay, dann hat jemand zu wenig geglaubt. Wahrscheinlich du. Und Gott will, dass wir reich sind. Der will Wohlstand für uns. Wir haben ein Recht darauf. Wir haben ein Recht darauf, auch finanziell von Gott gesegnet zu werden. Und wir können das im Glauben irgendwie auch einfach ergreifen. So, was ist das Richtige daran? Gott tut tatsächlich Wunder. Gott will tatsächlich Gutes für uns. Ich glaube nicht, dass das immer finanzieller Reichtum ist. Lies mal Apostel Paulus und überleg, ob der immer reich war. Nein, war er nicht. Aber er will das Beste für uns und das Beste auch durch uns. Und er tut Wunder. Das tut er, aber in Souveränität. Und es braucht Ehrfurcht. Die Gefahr bei diesem Gottesbild ist, dass eigentlich Gott als Person ganz aus dem Blick gerät. Wir haben nur noch irgendwelche geistlichen Prinzipien, die wir im Glauben irgendwie ergreifen können. Das nächste. Gott der Liebe, Vielfalt und Toleranz, aber ohne Heiligkeit und Autorität. Gott der Liebe, Vielfalt und Toleranz. Was ist richtig daran? Gott ist Liebe. 1. Johannes 4. Gott ist Liebe. Und Gott hat eine vielfältige, bunte Welt geschaffen. Und ich glaube wirklich, dass Gott Vielfalt mag. Aber das heißt nicht, dass alles, was wir Vielfalt nennen und was wir tun, von Gott gemocht wird. Das Problem bei diesem Gottesbild ist, dass es eine bestimmte Vorstellung von Liebe, Toleranz und Vielfalt nimmt und absolut setzt und Gott dem angleicht. Und sagt, okay, das ist Liebe und so muss dann auch Gott sein. Das ist Vielfalt und das muss dann auch Gott gut finden. Und das ist, was fehlt noch, Toleranz und so muss auch Gott sein. Aber Gott ist heilig und Gott hat Autorität. Und wenn ich in der Bibel lese, dann werde ich immer wieder auf Stellen stoßen, die in diese Vorstellung von Liebe, Vielfalt und Toleranz nicht reinpasst. Und dann ist die Frage, lasse ich die Bibel mein Verständnis korrigieren oder will ich mit meinem Verständnis die Bibel korrigieren? Übrigens, das ist eine Frage bei all diesen Gottesbildern immer wieder, weil wir werden immer auf Bibelstellen stoßen, die dazu nicht passen. Also Gott ist Liebe, aber nicht unbedingt so, wie es uns in mancher ideologischer Prägung gesagt wird. Und schließlich, damit auch die Letzten von uns noch ihr Fett wegkriegen, der Gott, der in meine theologische Box passt. Damit spreche ich vor allem die theologisch versierten, gebildeten Leute unter uns an. Und das Schöne ist, die Box sieht bei vielen von uns verschieden aus. So, die gibt es in einer sehr konfessionell lutherischen Ausformung. Das gibt es natürlich als katholisches Dogma oder orthodox geprägt. Vielleicht eher reformiert, kalvinistisch. Wir haben unser theologisches System. Und egal jetzt, welches System wir da nehmen, viel Erkenntnis ist da ja drin. Da ist ja viel wirklich wahr. Wir erkennen wirklich viel mit Theologie von Gott. Das Problem ist nur, wenn wir daraus eine Box machen, ein System machen und Gott dann da reinpressen. Weil wir dann viel von Gott verpassen, der sich eben nicht in unsere Box pressen lässt. Sei sie lutherisch, katholisch, orthodox, kalvinistisch oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Okay, also 7 verschiedene falsche Gottesvorstellungen. Und vielleicht hast du schon beim Hören gemerkt, an irgendeiner Stelle, oh, das ist meine Gefahr. Oder du wurdest sauer. Und hast gedacht, hey Andi, das ist gerade eine völlig verkürzte Darstellung. Du denkst, dass ich dieses Gottesbild habe, aber nein. Und außerdem, selbst wenn, dann wäre es doch richtig. So, beides wäre ein Indiz für, prüft es mal. Ich meine es ganz in Liebe. Prüft es mal. Ich will dir gar nicht sagen, wo du drin steckst. Ich habe mit mir selbst genug zu tun dabei. Prüft es mal. Und woran können wir das prüfen? Ich habe 3 Dinge, die ineinander greifen. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber ich glaube, es sind 3 wesentliche Dinge. Das erste habe ich schon erwähnt. Das ist die Bibel. Lies in der Bibel. Lies in der Bibel und frag dich immer wieder, passt das, was du da liest, zu der Vorstellung von Gott, die du hast? Und wenn nicht, ist die Lösung wahrscheinlich nicht, die Bibel zu ignorieren, schnell weiterzulesen oder so zu tun, als würde es da nicht stehen. Oder stundenlang zu googeln, bis du irgendeine Interpretation gefunden hast, die das wegredet, was dich gerade ärgert. Wahrscheinlich ist die Lösung zu sagen, okay Gott, hilf mir, dich besser zu verstehen. Zweitens, das ist das Wichtigste, Jesus. Als Christen glauben wir, dass Gott sich in Jesus unüberbietbar klar und deutlich offenbart hat. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Und die Bibel bezeugt das, wie Gott sich in Jesus offenbart. Jesus, so wie er in der Bibel offenbart wird, widerspricht jedem dieser 7 Gottesbilder. Wir können darüber jetzt länger reden und bei jedem dieser 7 Gottesbilder, die ich für falsche Gottesbilder halte, werden wir Stellen und Stellen und Stellen finden, wo das, was Jesus tut und sagt, nicht zu diesem falschen Gottesbild passt. Und schließlich, drittens, das gehört alles zusammen, beten und auf Gott hören. Beten und ehrlich sagen, Gott, ich will dich kennenlernen, wie du bist. Es kostet Mut, so zu beten. Es kostet Mut, Gott zu erlauben, das eigene falsche Gottesbild zu korrigieren. Bete, lies in der Bibel, schau auf Jesus. Von daher korrigieren sich unsere falschen Gottesbilder. Liebe Theologinnen und Theologen unter uns, diese Predigt war bisher Gesetz. Man unterscheidet Gesetz und Evangelium. Das ist quasi die schlechte Nachricht. Die Nachricht war, falsche Gottesbilder sind eine echt miese Sache. Oh weh, wir neigen vielleicht auch zu schlechten Gottesbildern, zu falschen Gottesbildern. Was ist die gute Nachricht? Sie ist immer Jesus. Jesus ist das Korrektiv. Aber das ist eher eine Aufgabe. Lass uns unsere Gottesbilder prüfen. Die gute Nachricht ist, Gott verheißt uns, dass wir ihn finden werden, wenn wir ihn suchen. Dass wir ihn erkennen werden, wenn wir
von Herzen nach ihm suchen.
Er macht es an verschiedenen Stellen in der Bibel. Ich lese aus dem Propheten Jeremia vor. Jeremia, wo sind wir da? 29, 13 bis 14. Da sagt Gott: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Yahweh. Wenn wir uns auf den Weg der Suche machen, dann sagt Gott, werden wir ihn finden. Wenn wir ihn von Herzen suchen, werden wir ihn finden. Der erste Schritt ist zu sagen, okay Gott, wenn ich in einem falschen Gottesbild drinstecke, bitte zeig's mir. Ich will umkehren. Ich will Buße tun. Ich will dich kennenlernen. Bitte korrigiere mich. Und das von Herzen. Und dann ist die Verheißung, dass Gott sich von uns finden lässt. Er hat das schon mal an anderer Stelle im Alten Testament gesagt. 5. Mose 4, 29. Jesus greift das auf in der Bergpredigt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, der wird aufgetan und so weiter. Matthäus 7, Vers 7. Es ist die Einladung, so zu beten, wie es in Psalm 119, Vers 10 heißt. Von ganzem Herzen suche ich dich und halte mich bei deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich. Das ist die Einladung, die ich mit dieser Predigt aussprechen möchte. Und das ist auch die Verheißung, dass wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dass er unsere falschen Gottesbilder Stück für Stück, nach und nach korrigieren wird. Er verheißt uns, dass wenn wir ihn suchen, dass wir ihn finden werden. Das ist die Einladung dazu, das, was hier im Psalm 119 steht, das zu beten und das zu tun. Von ganzem Herzen suche ich dich. Amen.